Nun, ich bin schon am vergangenen Donnerstag, geht es okay so? Ich bin am vergangenen Donnerstag schon hierher gekommen und habe wunderschöne anderthalb Tage verbracht in eurem schönen Ländli hier, das ist auch sehr schön, und mit der Bärbel, und wir haben über vieles geredet. Sie hat mir gestern auch ein bisschen so zurückgeführt in die Geschichte, als die Mauer fiel und so weiter, und da haben wir so ein paar Landmarks angeschaut. Aber auf dem Weg hierher habe ich mal Rast gemacht und da habe ich meine Hände gewaschen und das Papier rausgezogen. Und wissen Sie, was ich gesehen habe? Das hier. Wissen Sie, Sie können nicht lesen, was da drauf steht, aber das habe ich ja schon Donnerstag gesehen. Da steht drauf: Sorgenfresser. Wissen Sie nicht, wo, jetzt wissen wir alle, wo wir hin müssen. Da ist allerdings, da ist eine E-Mail-Adresse drauf. So, wenn Sie nicht weiterkommen, hier ist der Sorgenfresser. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wäre doch so, wenn es so einfach wäre. Man ruft eine E-Mail-Adresse ab und gibt die Sorgen ab und dann sind sie weg, oder holt jemand, der frisst die Sorgen und dann ist sauber. Nein, es funktioniert einfach so nicht, ne? Nun, das liegt schon über 2 Jahre zurück, da war ich in Amerika. Meine Familie ist zweigeteilt. Ich habe viele Jahre in den USA gewohnt und meine Kinder sind alle Amis. Und ich habe auch 2 amerikanische Schwiegertöchter. So, es geht immer so hin und her. Und ich war mal wieder drüben und bin mit dem Auto durch den Westen gefahren, Midwesten. Und normalerweise ist das eigentlich schön. Da sind die Straßen gesäumt von großen, meilenweiten Feldern von Mais. Okay. Und also von Maisfeldern, und im August stehen die richtig hoch, also über Mannshoch, da kann man sich gut drin verstecken. Da gibt's ja auch die Mais, wo man sich verstecken kann. Und die Kolben sind so schon so richtig prall gefüllt. Und als ich da durchfuhr, ich habe meinen Augen kaum getraut, da waren die Stängel ungefähr alle nur so hoch und braun. Braun gebrannt, da war nichts dran, da war kein Kolben dran, nichts, alles braun gebrannt, meilenweit, soweit man fuhr. Und nun, das Resultat war das eben von der Dürre. Es hat nicht geregnet im Midwesten in dem Sommer und alles ist vertrocknet, außer eben da, wo man ja irrigieren konnte, wo die Wasseranlagen funktionierten, aber so große Flächen kann man da nicht alles bewässern. So, und aber die Bauern dort, die Landwirte, die hatten eigentlich kein großes Problem damit, nämlich die waren alle versichert. Und so, wenn die Ernte ausfällt, dann gibt man das an und dann zahlt die Versicherung. Und das so gut hatte das König Ahab nicht. Und jetzt machen wir einen Bogen und kommen zu einem biblischen Bericht. Der König Ahab, der lebte zu biblischen Zeiten. Ich möchte es jetzt mal vorausschicken. Erstens mal glaube ich an die Bibel von vorne bis hinten, von der Schöpfung bis zum Ende. Und das Wort Gottes ist wahr. Auch wenn die Geschichte, die ich jetzt heute erwähne, ungefähr 2800 Jahre zurückliegt, haben wir heute noch den gleichen Gott. Und deshalb dürfen wir daran festhalten. Und ob das jetzt damals war oder heute ist, wir sehen, die Menschen haben sich nicht verändert und Gott hat sich auch nicht verändert. Nur, und wenn Sie noch weitere Fragen haben über die Glaubwürdigkeit der Bibel, können Sie mich gerne nachher ansprechen. Der König Ahab hat ein großes Problem. Er hatte große Sorgen. Ich denke, er hatte sicher noch Wasser zu trinken, aber bei ihm ging so langsam das Wasser aus für seine Tiere. Und die Tiere, die Pferde und auch die Maultiere, die hat er gebraucht eben zur Landverteidigung. Sie können die Geschichte nachlesen in 1. Könige 17 und 18. Dann zu seiner Regierungszeit lebte Israel in einem verheerenden Zustand. Politisch, aber vor allem geistlich. Das Land war damals in Nordreich und Südreich geteilt. Und vor allem im Nordreich, da ging es sehr übel zu. Nun, wenn wir heute nach Israel schauen, da sieht es auch sehr übel aus. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel in Tel Aviv einer von den größten homosexuellen Wohngemeinschaften gibt überhaupt. Und Israel lebt heute nicht als heiliges Volk. Und da in der Zeit, als wir die Geschichte lesen über den König Ahab, da war das auch kein heiliges Volk. Es ging übel zu. Und Ahabs Bosheit, die hat alle vorherigen Könige übertroffen. Und das Ü-Tüpfel war noch, dass er die Isabel geheiratet hat. Das war eine ganz bitterböse Frau, eine Götzenanbeterin von dem Baals-Götzen. Und interessanterweise ist der Baal eigentlich der Sturmgott. Das ist der Gott, der eigentlich einen Regen verursachen sollte, aber da kam halt keiner, ne? Und er hat Anbetungsstätten errichtet für den Baal und hat eben alle die Gräueltaten verübt, die so die damaligen Götzendiener gemacht haben mit den Baalspriestern. Er führte Israel regelrecht gegen die Wand, das heißt in die Dürre. Und seine gottlosen Taten, überhaupt sein gottloses Wesen, hatte Konsequenzen. Und der König Ahab hätte das wissen sollen. Nämlich das hat er schriftlich im 5. Mose 28, da hat Mose dem Volk Israel ganz genau gezeigt, was passieren wird, wenn sie Gott gehorchen, wenn sie seiner Stimme folgen, wenn sie ihm treu sind, wenn sie seine Gebote halten. Oder was passiert, wenn sie von ihm abfallen, wenn sie den Götzen nachfolgen, die in ihrer Umgebung angebetet werden. Und wenn sie Gott grundsätzlich untreu werden. Nun kommt der Elia ins Spiel. Hier ist der König Ahab und dann kommt der Elia. Der Elia war ein Prophet Gottes. Damals gab es viele Propheten Gottes, auch im Nordreich Israel, im gottlosen Land. Und die Königin Isabel hat viele, viele von denen einfach umbringen lassen. Aber ein paar haben überlebt und der Elia hat auch überlebt. Und der Elia hatte jetzt die undankbare Aufgabe, zum König Ahab zu gehen und sagen, Gott straft dich. Für das, was du hier machst, wird Gott Strafe senden, und zwar die Dürre und eine lange Zeit. Es wäre doch alles so einfach gewesen. Der Elia kommt, da ist Strafe, Gott reagiert so, wenn du nicht anders handelst. Das Einzige, was er hätte tun müssen, war Buße tun, umkehren. Buße heißt umkehren. Ich laufe in die Richtung, wenn ich Buße tue, dann laufe ich in die Richtung. Umkehren. Er hätte sich sollen umkehren zu Gott, das hat er aber nicht gemacht. Er wäre sonst dem Gericht Gottes entgangen. Und so kommt nun Gottes Gericht. Elia handelt im Auftrag Gottes und kündigt die Dürre an. Er hat auch dafür gebetet. Im Neuen Testament lesen wir über Elia als einen Mann des Gebets. Aber Gott hat die Situation vorbereitet und er hat es geplant. Nun, wir wissen bis heute, wo kein Regen ist, ist Dürre. Schauen wir nur nach Afrika, wie es da in manchen Ländern aussieht. Kein Regen, Hungersnot. Und nun ist so, Elia hat wohl die Aufgabe gehabt, die Undankbare, das dem König Ahab zu sagen, aber er selber hatte auch darunter zu leiden. Er wohnte ja auch in dem Land, in dem die Strafe von Gott herunterkommt. Und er hätte viel Grund zur Sorge gehabt, oder? Wenn Gott mich beauftragt, diesen Leuten die Dürre anzukündigen, Hungersnot, und was passiert mir? Nun, Elia war ein Mann Gottes. Das lesen wir einfach in der Bibel. Wie er dahin kam, dass es so wurde, er war einfach Gott gehorsam. Gott konnte ihn gebrauchen als seinen... Ja, er war so praktisch wie ein Mundstück von Gott. Gott hat durch ihn geredet. Aber er hätte ja Grund gehabt zur Sorge. Erstens mal, so viele Propheten wurden schon umgebracht. Er wäre vielleicht der Nächste gewesen. So er fürchtete, er müsste fürchten um seinen Tod, um sein Leben. Und dann eben auch die Versorgung. Wer versorgt mich? Und ich denke, das sehen wir auch heute. Ich denke, ganze Volksgruppen, ganze Länder leiden unter bösen Menschen. Wir brauchen nur in die Welt hineinschauen. Wir brauchen nur im Internet die Nachrichten anschauen oder im Fernsehen oder Zeitung. Und da gibt's wirklich nicht viel Neues unter der Sonne. Aber dann ist es auch so, dass wir manchmal unter bösen Menschen leiden, wo wir eigentlich nichts dafür können, die in unserem direkten Umfeld wohnen. Ob das jetzt Familienangehörige sind, Manchmal sind es Nachbarn, die uns das Leben schwer machen. Meine Nachbarn, die nehmen mir im höchsten Fall meinen Parkplatz weg. Das ist nicht so schlimm. Aber da gibt es noch ganz andere Nachbarn. Wir hatten auch mal Nachbarn, als wir Gemeinde angefangen haben, Pfullingen, die uns bedroht haben, dass sie uns Haus abbrennen. Solche Nachbarn gibt's auch. Und man fürchtet sich natürlich da auch ein Stück weit. Man leidet unter bösen Menschen, auch am Arbeitsplatz, wenn man gemobbt wird. Wir kennen das. Aber wir lesen in der Bibel, im 1. Könige 17, wie Elia überlebt hat, wie Gott für ihn gesorgt hat. Er hat ihm einen Platz bereitet zum Überleben. Denn das war schon außer Frage. Der König Ahab und Isabel wollten ihn unbedingt umbringen. Sie wussten ja, dass er jetzt in seinen Augen der Verantwortliche war für die Strafe, dass das ganze Volk leiden musste, dass sie leiden mussten. Der König hatte nicht die Einsicht, dass es seine Schuld war. Aber wir haben nicht den Eindruck, dass der Elia sich sorgte. Interessanterweise, der Elia sorgte sich nicht. Wir lesen nirgends, dass der Elia sich sorgte. Der Elia war ein Mann des Gebets. Darüber lesen wir auch im Jakobusbrief, im Neuen Testament. Ich denke, durchs Gebet war er in Verbindung mit Gott. Für ihn war das klar. Von ihm bekam er seinen Auftrag und ihm vertraute er. Und er kannte wohl seinen himmlischen Vater so gut, dass er ihm voll vertrauen konnte. Um das geht's eigentlich in unserer Verbindung mit Gott, wem ich vertraue. Je mehr ich vertraue in meinen himmlischen Vater, umso weniger sorge ich mich. Ich habe mich schon oft mit Themen für mein persönliches Leben auseinandergesetzt in Bezug auf Sorgen. Sorgen ist eigentlich ein täglicher Begleiter. Das liegt immer um die Ecke. Da ist immer irgendwas, um was wir uns sorgen können. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, je mehr ich Gott vertraue und ihn in den Mittelpunkt stelle, umso weniger sorge ich mich. Was haben Sie persönlich schon erreicht durch Ihr Sorgen? Was erreichen wir durch unsere Sorgen? Außer ein paar graue Haare. Nach den Haaren hätte ich sicher viele Sorgen, aber die sprechen nicht für meine Sorgen. Wir erreichen überhaupt nichts, außer dass es uns körperlich zusetzt. Wir erreichen überhaupt nichts. So je schneller wir lernen, Gott zu vertrauen, wir können die Sorgen nicht einfach wegwerfen. Die Sorgen sind wie so ein Ball am Gummiband. Haben Sie das schon gespielt als Kinder? Wir hatten das früher. So ein Ball am Gummiband. Ich werfe ihn an die Wand, dann kommt er zurück. So geht's doch uns mit unseren Sorgen, oder? Aber das hängt nur daran, wenn wir Gott nicht vertrauen, dass er für die Sorgen sorgt. Ihm dürfen wir vertrauen. Er kennt die Sorgen schon lange, bevor wir überhaupt was davon wussten. So, warum vertrauen wir ihm nicht? Wir denken immer noch, wir haben es in der Hand. Wir haben nichts in der Hand. Das Einzige, was wir in der Hand haben, ist ein Vertrauen in Gott. Auf das können wir uns stützen, sonst sind wir auf nichts. Sorgen bringen uns keinen Schritt weiter. Und die Bibel ist sehr klar darüber. Der Paulus schreibt sogar die Philipper, dass sie nicht sorgen sollen. Er schreibt es in einer Art, das ist eigentlich verboten zu sorgen. Wissen Sie das, dass es eigentlich verboten ist zu sorgen nach dem Paulus? Wir sollen gar nicht sorgen. Das ist nicht richtig. Wir sollen Gott vertrauen. Sie kennen das, mach aus Sorgen ein Gebet. Das ist das, was wir uns immer wieder und immer wieder sagen sollen. Wir wissen irgendwo hin mit den Sorgen, aber nicht den Ball mit dem Gummiband, sondern abschneiden. Und das geht nur durch Gott vertrauen. Und unser Elia, der war so einer, der hatte seine Sorgen an Gott abgegeben. Er wusste, dass Gott ihn versorgen würde. Wir lesen nirgends, dass er irgendwie sich gekümmert hat um Dinge, sondern er hatte immer wieder einen Auftrag von Gott. Er ging, dann hat er einen Befehl von Gott, ging an den Bach Krit. Und jetzt was? Wasser hat er, aber wo kommt das Essen her? Nun, Gott hat auch Humor, ist interessant. Er schickt die Raben. Man sagt ja, das ist allerdings unrechtmäßig. Man sagt ja von Rabenmutter, ne? Jemand, der jemand nicht so richtig versorgen kann, die Kinder. Aber bei Raben, das ist eigentlich falsch, das ist nicht so. Die versorgen schon ihre Jungen. Aber er verwendet die Raben, um den Elia zu versorgen. mit Brot und mit Fleisch. Er hatte alles, was er braucht. Er hat sein Wasser, er hat sein Brot und sein Fleisch und hat sich sicher gemütlich eingerichtet neben Bachgrid. Nun, er hatte sicher keine Rumpsteaks. Ich weiß nicht, was die Raben gebracht haben, aber er konnte mit überleben, was er bekommen hat von Gott. Gott hat den Raben befohlen, ihn zu versorgen. Nun, wenn Gott machen kann, dass ein Esel spricht und dass eine Schlange in einen Stab verwandelt wird, dann kann er auch Raben befehlen, dass sie einen Mann versorgen. Er hat's gemacht. Das ist nicht aus der Welt gegriffen. Wir haben es mit dem Schöpfer Gott zu tun, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, dem wir alles anvertrauen dürfen. Und so ist Gottes Fürsorge. Gott hatte für den Elia gesorgt. Er hatte Wasser und er hatte alles zum Leben. Und nun hat er sich gemütlich eingerichtet und dachte, jetzt kann er die 3,5 Jahre hier aussitzen. Aber das war nicht so. Gott hatte wieder andere Pläne. Immer wenn wir gerade denken, jetzt läuft so gut. Und da kommt wieder so ein Haken. Geht's Ihnen auch manchmal so im Leben? Immer wenn wir denken, jetzt haben wir es im Griff, dann kommt wieder was Neues, Unvorhergesehenes. Und so war es bei ihm, das Wasser ging aus. Nun, das war ein Problem. Wenn man kein Wasser hat, dann leben vielleicht noch eine Woche oder so. Ich weiß nicht genau medizinisch, aber ungefähr eine Woche, 10 Tage. Und dann wird es schon schwierig. Er hatte Pläne und ich denke, Elia hatte nicht eine Übersicht, wie es jetzt weitergeht. Aber Gott hatte die Übersicht. Für ihn kam das nicht als große Überraschung. Er hatte das geplant, schon vor Grundlegung der Welt. Überlegen Sie sich das mal. Gott hat es schon geplant. Aber Gott hatte andere Pläne als der Elia. Und Gott meinte es gut mit ihm und auch mit der Geschichte, die nachher folgte. Ich erinnere mich noch gut an eine Zeit, wo wir in Fulling wohnten und eine Wohnung suchten. Wir waren gerade eingerichtet. Wir hatten lange gesucht, wo wir mit unseren 3 Buben irgendwo unterkommen konnten. Wir hätten viele Wohnungen bekommen, wenn wir einen Hund hätten, aber keine Kinder. Aber wir hatten keinen Hund, wir hatten 3 Kinder. Und das war ein Problem. Und hat lange gedauert, bis wir eine Wohnung hatten. Wir hatten uns dann gemütlich eingerichtet und waren gerade mal 1,5 Jahre in der Wohnung. Dann war die Wohnung, wurde das Haus verkauft und der neue Hausbesitzer wollte uns draußen haben. Er dachte, er versucht es erst mal mit uns rausäkeln und hat meinen Mann da im Keller mit dem Messer bedroht. Und das war sehr, sehr schwierige Zeit für uns. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, du, ich glaube, ich kann keine Woche länger in dem Haus bleiben. Und wenn wir irgendwo hingehen, ich ziehe auch ein Zelt mit dir. Wir können da draußen irgendwo zelten, aber hier kann ich nicht mehr wohnen. Nun, Gott hat es einfach so geführt, ich musste noch 8 Monate in dem Haus bleiben. Und ich habe überlebt, wie Sie sehen, ich bin hier. Aber Gott hat mir damals eine wichtige Lektion erteilt. Wenn wir denken, dass es aus ist, dass wir keine Zukunft sehen, dass es zu schwierig ist, dann hat Gott trotzdem noch Wege, wie es weitergeht. Und er geht mit uns und er bewahrt uns und er führt uns und er hat einen super Plan. Das konnten wir damals nicht wissen. Wir sind die Straßen gelaufen, haben gebetet und geredet, wo ist ein Haus, wo können wir vielleicht wohnen? Und es hat so lange gedauert, bis wir was gefunden haben. Aber Gott hatte gesorgt. Immer wieder haben wir Gott die Sorge hingelegt. Nun, das war nicht so, dass wir wussten, dass die Sorge nicht eine Wohnung beschafft. Das war klar. Aber die Sorge hat uns ins Gebet getrieben, weil wir wussten, Gott ist der Einzige, der uns eine besorgen kann. Und so war das dann. Ich denke, diese Situation damals und noch viele Situationen seither haben mich auch gelehrt, dass Gott treu ist. Ich brauche mich nicht hineinsteigern in eine Situation, wo ich sowieso nichts ändern kann. Ich darf ihm vertrauen und das macht mich gelassen. Da kann ich gelassen bleiben, wo jemand anders vielleicht sagt, ich weiß nicht mehr, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Man kann es abgeben. Wenn mich Sorgen überwältigen, dann darf ich zu Gott fliehen und sie ihm abgeben. Gott tat uns damals eine Tür auf und da brauchten wir eigentlich auch viel Mut durchzugehen. so was ganz anderes, als wir geplant hatten. Aber das war dann der Anfang auch für unser Gemeindehaus, wo wir dann, das war eine alte Hütte, wo wir da gekauft hatten und umbauten. Wir haben an dem Haus 20 Jahre immer wieder gebaut, umgebaut, angebaut, ausgebaut. Und dadurch, und die Gemeinde ist heute noch drin und kann, ja, 120 Leute sitzen. Und das war aber ein zaghafter Anfang. Aber Gott hat es geführt. Wenn er uns das am Anfang so gesagt hätte, haben wir gesagt, unmöglich. Aber wir gingen Schritt für Schritt und wissen, Gott sorgt. Und ihm kann man vertrauen. So, Elia vertraute Gott und seinem Wort und zur rechten Zeit bekam er weitere Anweisungen. Nun, hier muss ich dazu reinfügen, wie verbindlich ist eigentlich für uns Gottes Wort? Wenn wir, ich habe heute Morgen einen Vers gelesen in der Bibel, wo ich einfach auch das ganz persönlich für mich als Zusage genommen habe, dass der Herr bei mir ist. So, wie verbindlich ist für uns Gottes Wort, wenn er uns was aufträgt? Oder wenn er uns in der Bibel eine Verheißung gibt? Oder wenn wir von jemand in der Bibel lernen, wie man leben soll oder was man tun soll? Ist das Wort Gottes nur für wahr halten? Ach ja, das stimmt, die Bibel ist schon recht. Oder nehme ich es für mich persönlich verbindlich? Nun, für Elia war das gar kein Problem. Gott hat zu ihm geredet und da packte er seine Sachen, er hatte sicher nicht viel, und ging dahin, wo Gott ihn hingeschickt hatte. Und zwar ging er, Gott schickte ihn 140 Kilometer ungefähr auf eine Wanderung von A nach B. Das war praktisch vom Ostjordanland, ja, Sie ein bisschen auskennen, der israelischen Landkarte hier, vom Ostjordanland ganz rüber an die Mittelmeerküste nach Zarpat Richtung Sidon. Das ist ungefähr von der Höhe ungefähr von Damaskus. So, das war eine ungefähr 140 Kilometer Strecke. Er sagt nicht, ach, wie kann mich so weit laufen? Meine Schuhe passen nicht. Ich habe nicht genug zu trinken. Trinkflaschen gibt's auch nicht mehr. Und wo soll jetzt, und wann die Raben, bringen wir dir weiterhin was zu essen? Da gibt's doch so vieles zum Sorgen. Wir lesen nichts darüber. Gott hat einen Auftrag gegeben und der Elia ging. Und es war gut so. Nämlich Gott hatte weiter für ihn gesorgt. Er machte sich auf die große Wanderung. Und ich habe das erstmal rausgefunden, als ich das näher mal studiert habe, wo er eigentlich hinging. Zarpat, Sidon, das war genau der Platz, wo die böse Königin herkommt. Das war praktisch ihr Heimatbereich. Das war ein total heidnisches Land, wo der Baalspriester praktisch zu Hause war, wo der Baal angebetet wurde. So, Gott schickte ihn praktisch in die Höhle des Löwen. Und warum schickt er ihn dahin? Nun, rein menschlich gesprochen, denke ich, der Ahab hätte ihn da nicht gesucht. Da war er am sichersten. Und manchmal denken wir, ach, geh doch nicht in das Land, da ist so unsicher. Aber manchmal ist es so, in den Ländern, wo es so unsicher ist, ist man vielleicht sicherer wie bei uns hier. So, am sichersten sind wir da, wo Gott uns haben will. Grundsätzlich, egal wo. Und so war es beim Elia. Der Elia hat super überlebt, überall da, wo ihn Gott hingeschickt hat. Er war gehorsam und er ging, weil er ging in eine vorbereitete Situation. In dem Fall in die Höhle des Löwen, aber das war kein Problem. Und er schickte ihn zu einer heidnischen Witwe. Nun, da kann man sich auch fragen, also ich habe mir da Gedanken gemacht, als Mann, als Prophet Gottes, zu einer heidnischen Witwe. Und vielleicht hat er sich gefragt, wie werde ich die überhaupt finden? Was sagen die Leute, wenn da plötzlich ein Mann auftaucht bei der Witwe da zu Hause? Wird sie mich überhaupt anhören und versorgen oder macht sie gleich die Tür zu? Nun, auch hier wissen wir, dass Gott die Situation vorbereitet hat. Überall da, wo uns hinschickt, wissen wir, dass Gott die Situation vorbereitet hat, egal wo es ist. Wenn wir im Herzen wissen, das ist der rechte Weg. Nun, Elia hatte ja 140 Kilometer lang Zeit, über die Probleme nachzudenken, wo ihn in Zarpat erwarten. Aber wir lesen nicht viel darüber, dass er sich wirklich Sorgen machte. Er ging, er glaubte und er gehorchte. Nun, unsere Geschichte geht weiter. Elia war bestimmt müde und durstig, als er in Zarpat ankam. Er begegnete dort bei dem Stadttor einer Witwe. die Holz auflas. Und als er sie sah, wusste er, dass Gottes Timing stimmt. Das war gerade zur richtigen Zeit die richtige Person. Aber die Frau hatte keine Ahnung, was auf sie zukommt. Der Elia geht auf sie zu und fragt sie um Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass er durstig war von seiner langen Wanderung. Und so, er brauchte Wasser. Nun, auch in der Gegend hat es nicht geregnet. Auch die Gegend litt unter Hungersnot. Und jetzt kommt er zu einer Witwe. Die Witwen waren sowieso die Ärmsten von den Armen, die unterste Schicht in der Bevölkerung. Und zu der ging er und von der will er was und da will er Wasser. Nun, sie erkannte wohl in ihm irgendeinen Prophet Gottes. Wir wissen, die Bibel sagt auch, dass Gott sie irgendwie vorbereitet hat. Wie, wissen wir nicht genau. Aber hier in Kapitel 17 lesen wir, dass er sie bat um Wasser und dann ging sie schnell. Sie ging los und sagte, ja, sie holt dir das Wasser. Und als sie im Gehen war, rief er noch was hinterher und das änderte ihr ganzes Leben. Das Wasser war wohl kein Problem für sie, aber er wollte jetzt noch Mehl. Er wollte einen Kuchen, er wollte ein Fladenbrot eigentlich, so wie wir die heute auch schon kaufen können hier. Ein Fladenbrot, damit er wollte was zu essen. Er wollte nicht nur das Wasser, er brauchte Nahrung und er bat um Brot. Nun, die Frau, für die war das unmöglich. Bei dieser Bitte ging es bei ihr und ihrem Sohn, mit dem sie zusammenlebte, der war sicher noch jünger, weil er sie nicht versorgen konnte, nehme ich an. Da ging es um Tod und Leben. Das war, sie erklärte ihm, das ist das Letzte, was sie noch haben im Haus. Noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Und da wollte sie jetzt noch so ein Fladenbrot machen, backen. Deshalb hat sie gerade noch ein bisschen Holz aufgesammelt, wollte dann nach Hause gehen. Und das wollten sie miteinander essen. Jeder bekommt sicher ein halbes so ein Fladenbrot. Und dann wollten sie miteinander hinlegen und sterben. Also sie hatte praktisch ihr Sterben vorbereitet. Sie hatte alles geplant. Nicht zum Leben, sondern zum Sterben. Das Letzte, was sie hatte, wollte sie für sich behalten, um zu sterben. So war das in ihrem Leben. Und nun kommt da jemand und nimmt ihr das Letzte weg, wo sie sich das schon alles so schön ausgedacht hat, wie das jetzt laufen soll. Und jetzt kommt alles durcheinander. Elia kommt aber nicht nur als Bittender, sondern der Elia kommt auch als einer, der was anbietet. Der Prophet Gottes, der will nicht nur nehmen, sondern der will auch was geben. Und obwohl ihre ganze Not heraussprudelt, versteht es der Elia, und er will ihr helfen. Er bietet ihr was an. Zuerst tröstet er sie. Ich fand es so schön, wie er zu ihr sagt, fürchte dich nicht. Ich meine, wenn man in der Situation lebt, wie sie lebt, dann hat man doch nur Furcht. Furcht vor dem Tod, Furcht vor dem Hunger, Furcht, was passiert mit meinem Kind, Furcht vor der Zukunft. Und jetzt kommt da ein wildfremder Mann, vielleicht hatte sie vor dem auch noch Furcht. Und dann sagt sie, fürchte dich nicht, sagt er, fürchte dich nicht. Und das ist übrigens auch ein Wort, das wir immer wieder lesen. Wenn Begegnungen da sind mit Gott oder mit Gottes Engeln, dann kommt oft die Aussage, fürchte dich nicht. Wir Menschen sind sehr furchtsam, vor allem in unserer Not. Und Jesus ruft uns zu, Gott ruft uns zu, fürchte dich nicht, ich bin da. Ich habe die Dinge in Kontrolle, ich habe sie in der Hand. Fürchte dich nicht, gib's ab. Nun, bevor sie den Segen bekommen kann, den Elia ihr geben möchte, muss sie ihr Brot abgeben. Das Letzte, was sie hat, muss sie abgeben. Das, was sie so fest in der Hand hält. Noch eine Handvoll Mehl. Das war alles, was sie hatte. Das allerletzte. Und dieser Prophet sagt, das soll sie ihm zuerst geben. Nun, sie muss praktisch, bevor sie die Verheißungen, sie weiß ja nicht, ob das stimmt, was der Mann sagt. Ob das wirklich stimmt, das hat sie noch nie vorher erlebt. Dass plötzlich die Mehlschublade. Wir hatten zu Hause so eine Mehlschublade, wo immer Mehl drin war. Wir hatten Schaufeln und da holt man immer Mehl raus. Nun, wir hatten das nicht automatisch nachgefüllt von Gott, sondern wir gingen immer auf die Bühne, Wasser, Mehl, die Truhe und da hat man immer nachgefüllt. Aber bei der Frau hier jetzt, die hatte sicher auch irgendwo so eine Mehlschublade oder vielleicht auch einen Tonkrug und da war fast nichts mehr drin. Und das soll jetzt praktisch jetzt immer wieder nachgefüllt werden, automatisch. Das hatte vorher noch nie erlebt. Und jetzt soll sie ihr Letztes hergeben. Nun, Elia hat ihr verheißen, das wird nicht aufhören und es wird nicht, das Öl wird nicht ausgehen, bis sie praktisch wieder, bis wieder regnet und bis alles wieder okay ist. Aber bevor sie diesen, Entschuldigung, ich muss das mal, das funktioniert nicht mehr richtig. Das ist schon drauf. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Nein, wir kriegen das schon irgendwo hin. Alles klar. So, bevor sie was bekommt, muss sie praktisch ihr Letztes abgeben. Und was der Elia ihr anbietet, das war eigentlich ihr sorgenfreies Leben für die Zukunft. Er bietet ihr Leben an. Sie hatte eigentlich nur noch eine Handvoll Mehl. Das reicht noch für eine Mahlzeit. Und der Elia sagt, gib das mir. Und dann bekommst du für die Zukunft, was du brauchst, um überleben. Nun, ich selber habe noch nie gehungert. Ich hatte schon Hunger. Aber gehungert habe ich noch nie. Und ich weiß, dass Menschen schon getötet haben wegen einer Scheibe Brot. So, die Leute damals haben gehungert. Und die Witwe hat sicher gehungert. Und ich nehme an, dass es das Allerletzte für sie war. Oder auch vielleicht das Allerschwerste, diese Handvoll Mehl abzugeben. Und aber sie musste ihre Hand öffnen, bevor sie etwas empfangen konnte. Und sie hatte keine Ahnung, ob das jetzt wirklich auch eintrifft. Kann sie diesem Mann vertrauen? Und ich denke, die Lage der Frau können wir uns vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, weil wir Hunger in dem Ausmaß vielleicht gar nicht kennen. Weil wenn sie das letzte Essbare abgeben soll, was sie und ihr Sohn haben. Und dieser letzte Akt wollte der Prophet ihr nehmen. War das Versprechen echt? Konnte sie ihm vertrauen? War ihr Leben geprägt von Zweifel, Unglauben oder Misstrauen? Ich denke, genau das ist das, was heute Menschen von Jesus abhält. Jesus nachzufolgen, kann man dem überhaupt vertrauen? Es ist doch ein altes Buch hier. Kann man dem vertrauen? Kann man dem glauben, was da steht? Wer weiß, wie die Zukunft aussieht? Wer weiß, ob Jesus das wirklich, ob der überhaupt gelebt hat? Ob das mit dem Kreuz und so weiter, ob das alles stimmt? Ob der mir meine Sünden wegnimmt? Ist das vielleicht nur eine Vertröstung auf das Jenseits? Aber Misstrauen und Zweifel und Unglaube, das sind genau die Dinge, die Menschen von dem Nachfolge Jesu abhalten, von der Errettung, von einem befreiten Leben, vom ewigen Leben, dass sie halten fest, was sie hier haben, das bisschen, das sie sowieso nicht retten kann. Und durch Misstrauen und Zweifel und Unglauben verlieren sie das Beste. Nun, obwohl die Witwe rein materiell eigentlich fast nichts zu verlieren hatte, war es doch das Einzige, was sie hatte. Und ich weiß nicht, was für uns das Einzige ist. Für jeden Einzelnen ist das was anderes. Aber Gott will, dass wir das Einzige, was wir so krampfhaft festhalten, dass wir die Hand öffnen und ihm das geben, was wir festhalten. Er will das haben, damit er in unser Leben kommen kann. Bei der Frau sehen wir, dass der Elia ja auf eine vorbereitete Situation kam. Die Frau tat, um was Elia bat. Nun, ich habe das so gesehen, als das war der erste Glaubensschritt dieser Frau. Sie wusste noch nicht viel von dem Gott Israels. Sie wusste, das ist so ein Prophet, der diesem Gott, weil sie spricht immer von deinem Gott. Das war also nicht ihr Gott, dein Gott. Sie wusste, dass da vielleicht doch was Wahres dran ist und hat die Hand geöffnet. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Sie hat ihm ein Fladenbrot gemacht und hat es ihm gebracht und hat in dem Moment festgestellt, als er das gemacht hat für den Propheten, dass das Mehl nicht ausgeht. Ja, da ist wieder was drin. Und das Öl ist immer noch nicht leer. Also machen wir gleich nochmal ein. Und dann war wieder was drin. Und schon wieder, und nicht leer. Und so ging das, und so ging das. Es ging nicht leer. Da war immer was drin. Gott hat sein Versprechen gehalten. Was für eine Glaubensprüfung an der einen Seite. Und was für ein Sieg und was für eine tolle Sache an der anderen Seite. Und so ist Gott. Gott enttäuscht uns nicht. Ich kann das bezeugen. Das sind nämlich Herzenssachen. Das heißt nicht, dass unser Leben immer glatt läuft. Aber Gott enttäuscht uns nicht. Gott erfüllt seine Verheißungen. Die Frau wusste ganz genau, dass der Baal nichts taugt. Nämlich, wie lange haben die gebetet zu dem Sturmgott Baal? Und da kam kein Regen. Und nun kommt der Prophet und zeigt ihr eigentlich den Gott der Liebe, der seine Versprechen hält. Sie kannte diesen Gott noch nicht, aber sie fing an, ihn kennenzulernen und ihr Vertrauen auf ihn zu setzen. Nur ich weiß nicht, was sie abhält von Gott. Vielleicht sind es Dinge, vielleicht sind es Sorgen und Nöte. Vielleicht ist es auch ein Eigenwille. Vielleicht ist es Unversöhnlichkeit. Vielleicht sind es einfach Traurigkeiten und Verzweiflung. Oder auch einfach jede Sünde, die zwischen mir und Gott steht, wenn ich sie nicht ans Kreuz bringe, ist es wie so eine Wand zwischen mir und Gott. Auch Gewohnheiten, alte Gewohnheiten, Dinge einfach, es gibt viele Dinge, die uns abhalten, unser Leben an Jesus auszuliefern. Und das weiß jeder selber, was das ist. Und Gott will, dass wir die Hand aufmachen und zu ihm sagen, nimm's, ich will das tun. Ich will das annehmen, was du mir geben willst. Und da kommen wir nachher noch drauf. Wir müssen unsere Handvoll Mehl abgeben, bevor wir beschenkt und gesegnet werden von Gott. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Habe ich noch ein paar Minuten Zeit? Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen von dem Mädchen mit der Kette. Die hatte auf dem Jahrmarkt so eine Plastikkette gefunden, die aber richtig toll glitzerte. Und dann der Papa hat sie jeden Abend ins Bett gebracht und dann hat der Papa gesagt, du liebst mich doch, gibst du mir deine Kette? Ich mag sie gern. Und dann hat sie mir gesagt, nee, du kannst alles haben von mir. Ich gebe dir sogar meinen Teddybär und meinen Lutscher, aber nicht meine Kette. Und am nächsten Abend wieder, du magst mich doch, gibst du mir nicht deine Kette? Ach Papa, ja, ich mag dich, aber nicht die Kette. Alles andere kannst du haben. Und so ging das so ein paar Abende. Und irgendwann mal hat das Mädchen dann geweint und hat gesagt, ja, ich mag dich und jetzt gebe ich dir einfach auch meine Kette, wenn du mich immer drum fragst. Und dann hat sie die Kette gegeben und dann hat aber Papa die Tasche aufgemacht und hat ihr eine tolle Schachtel überreicht und hat ihr eine ganz tolle, echte Kette geschenkt. Und ich denke, das ist genau das, was Gott mit uns macht. Wenn wir ihm vertrauen, dann können wir ihm unser Plastikzeug geben, das so glitzert. Und wir haben ja jetzt gerade ist ja so die große Mode mit dem Modeschmuck, ne? Das muss nicht echt sein, das Glitzer soll halt glitzern. Aber Gott will uns das Echte geben. Und das können wir nur haben, wenn wir ihm unsere Sünde bringen und ihm vertrauen. So einfach ist es. Ist gar nicht so schwierig. Nun zurück zu unserer Witwe. Ich brauche nur ein paar Minuten. Wir lesen in Vers 16, dass die leben jetzt richtig glücklich miteinander. Die hatten jetzt so einen Drei-Personen-Haushalt. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch alte Eltern dabei waren. Das sagt die Bibel nicht. Und der Elia lebte oben sicher in so einem Prophetenstübchen. Und unten war die Frau, die Witwe und ihr Sohn. Und sie hatten jeden Tag zu essen und hatten so ihre normalen Abläufe im Alltag. Und alles ging rund. Und Nun, wir wissen ganz genau, also wenn bei mir alles so schön rund geht, dann warte ich immer, bis irgendwann mal wieder ein Schlag tut, weil da kommt, solange alles schön rund geht, läuft's meistens nicht so arg lang alles schön rund. Und sondern die Routine des Alltags wird oft dann wieder unterbrochen, und so war es auch hier. Mit einem Schlag änderte sich alles, und zwar auf eine schlimme Art. Der Sohn wurde krank, und er wurde nicht nur krank, sondern so der Sohn starb. Nun, das war natürlich eine schlimme Sache. Und die erste Reaktion dieser Witwe war, dass sie zornig war auf den Elia, weil sie dachte, er hat das ganze Unglück über sie hereingebracht und somit auch zornig gegen Gott. Nun hat sie vergessen, dass sie schon längst tot wären, wenn der Elia nicht da gewesen wäre, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Wo waren ihre Rechte, Gott so anzuklagen? Für sie war sicher der Elia sowas wie eine Lebensversicherung, aber die hat nicht funktioniert. Und dann kommt die Aussage, warum lässt Gott es zu? Und wenn Sie mit Menschen reden, die irgendwelche Verluste erleiden oder irgendwelche Katastrophen durchmachen, die erste Frage ist, warum lässt Gott es zu? Da fragen wir vorher nicht unbedingt nach Gott, aber wenn was Schlimmes passiert, dann heißt es immer, warum lässt Gott es zu? Wo ist er? Warum ist so ein Theater da drüben im Osten? Warum leiden die Leute in Afrika Hunger? Ich höre das, wenn ich mit meinen Nachbarn rede, immer. Und ich sage mir, ich meine, ich sage das nicht zu Ihnen, aber ich sage oft für mich selber, wann fragen Sie denn nach Gott? Wann fragen die Menschen nach Gott? Meistens ist es so, dass man nach Gott fragt, wenn man in Krisensituationen kommt. Und so war es auch hier. Nun, wir können Gottes Wege nicht verstehen. Wenn ich da vorne stehe, dann weiß ich, ich verstehe Gottes Wege nicht. Mein Mann starb, als er 52 war, und er hatte noch viele Pläne. Und die Pläne, die er hatte, da dachte ich immer, er bräuchte noch zwei Leben, um das alles zu bewerkstelligen, was er machen wollte. Aber dann starb er. Und Gott hatte andere Pläne. Und deshalb hört der Weg nicht auf, sondern es geht weiter. Und Gott hat gute Wege. Nun, bei der Witwe war es so, sicher konnte sie nicht verstehen, warum ihr Kind starb. Und der Elia auch nicht, der Elia. Aber interessant war, dass Gott nicht die Kontrolle verlor. Nämlich durch den Tod des Kindes wurde die Frau eigentlich im Glauben weitergeführt. Und zwar auf die Weise, dass sie sich selbst erkannte. Bis dahin war für sie Gott irgendwie so ein SOS-Gott. Das ist toll, ich gebe ihm was, aber er segnet mich. Und jetzt hat er plötzlich alles genommen, was ihr lieb und wert war. Und dann hat sie plötzlich sich selber erkannt. Sagt, ich bin ja ein Sünder, da ist Sünder. Und hat Elia angeklagt und hat gesagt, ja, du bist schuld, dass ich mich an meine alten Sünden erinnere. So, plötzlich durch die Not kommt das aus ihr heraus, was eigentlich in ihr drin ist. Bis dahin war das irgendwie versteckt. Haben Sie schon mal eine Zitrone ausgepresst und Orangensaft bekommen? Nee, es funktioniert nicht. Wenn die Umstände uns drücken, dann kommt das aus uns raus, was drin ist. Und das ist meistens nicht so arg schön. Und so war das bei der Frau. Sie hat sich erinnert an die Sünde, die in ihrem Leben war. Aber für ihre Sünde, sie dachte, das Kind ist gestorben wegen ihrer Sünde. Aber da war sie falsch verbunden. Nämlich die Bibel sagt, dass jeder für sich selber sterben muss, für seine Sünden. Nicht der andere. Kein anderer Mensch kann für uns sterben, für unsere Sünden. Und so war es auch da. Auf wunderbare Weise bekam sie ihr Kind wieder zurück. Und was ich so schön finde, nachdem sie ihr Kind wieder hatte, erkannte sie von wirklich echt, wer dieser Gott ist. Der allmächtige Gott, der sie nicht nur versorgte mit Essen, sondern der auch Leben geben kann. Und natürlich, dieses Kind musste mal wieder sterben. Aber sie hat erkannt, das ist der wahre, der echte Gott. Der Gott des Himmels und der Erden, dem man vertrauen kann und der Leben geben kann. Und wir wissen, das Leben kommt von Jesus. Als sie Elia vertraute mit der Handvoll Mehl, das war so ihr erster Glaubensschritt. Aber dann, als sie ihre Sünde erkannte vor Gott, da kam der Durchbruch im Glauben bei ihr. Da erkannte sie den wahrhaftigen, wahren Gott und den Gott, der bis heute existiert und der nie aufhören wird zu existieren. Ungefähr 850 Jahre später wurde Jesus geboren. Wir feiern bald wieder seine Geburt an Weihnachten. Und hier sandte der Vater seinen Sohn, der dann wirklich starb. Und der nicht nur starb, der nicht sterben musste für seine Sünden, weil er hatte keine, sondern er starb für unsere Sünden, damit wir mit dem Vater versöhnt werden und ewiges Leben haben dürfen. Und Jesus ruft auch uns heute zu. Fürchtet euch nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten in diesem Leben. Wir brauchen uns vor keiner Sorge fürchten. Unsere Sorgen dürfen wir auf ihn werfen. Nicht mit dem Gummi, sondern lassen, vor ihn werfen, im Gebet. Wir dürfen ihm unsere Handvoll Mehl geben, was immer das ist, was wir denken, wir brauchen das unbedingt zum Leben. Und wir, ob das Menschen sind oder Dinge oder Umstände, wir können es loslassen, er sorgt für uns. Wir können uns unsere Sünden geben, weil er sie am Kreuz bezahlt hat. Einfach ihm bringen. Wir können ihm unsere Sorgen geben, weil er sagt, er sorgt für uns. Wir können nicht für uns sorgen. Da ist nichts, was wir machen können. Nur er kann für uns sorgen. Und er sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage. Er hat seine Gegenwart uns verheißen, prima. Und dann können wir uns freuen, wenn wir das getan haben, weil dann unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Ich denke nur, Gott kommt in seiner Liebe und verspricht uns dann ewiges Leben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn annehmen als unseren Erlöser und Retter und wenn wir ihn für uns sorgen lassen. Ich möchte da den Vers noch lesen von Johannes 3,16 und da kann jeder seinen Namen selber einfügen. So sehr hat Gott mich, Ilse, und sie jeden Einzelnen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, in die Welt sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Nicht nur ein paar Tage und ein paar Wochen oder ein paar Jahre, wie die Witwe hier, sondern ewiges Leben. Unser Leben ist so kurz. Ich bin schon beinahe 72 und noch ein paar Jahre und dann ist es aus. Aber dann fängt mein Leben erst richtig an. Wir kennen vielleicht das Buch, das Schönste kommt noch und das stimmt. Auf das dürfen wir uns freuen. Das Leben ist hier wie so eine Handvoll Mehl. Das ist nichts. Rettet uns für den nächsten Tag, aber nicht für die Ewigkeit. Wir können Gottes Wege nicht verstehen. Aber wir können aus dieser wahren Begebenheit, die ich jetzt gerade erzählt habe, lernen, dass Gott in Kontrolle bleibt, trotz bösen Menschen, trotz dem bösen König Ahab, trotz der Hungersnot. Er verliert nie die Kontrolle. Und Gott wird auch heute nicht die Kontrolle verlieren über keinem von uns. Er kennt uns und er hat die Kontrolle auch über uns, über unsere Verhältnisse. Und die Frage an uns alle ist eben die, wo stehe ich in meinem Verhältnis heute zu Gott? Diesem großen und endlichen Gott, ein gerechter Gott, aber auch ein liebender Gott. Und ich habe diese Frage beantwortet, als ich 15 war. Da habe ich mich damals entschieden, ganz bewusst, Jesus mein Leben zu geben, zur Verfügung zu stellen, für ihn zu leben. Und ich habe noch keinen Tag bereut. So, ich kann nur auch Sie heute fragen, glauben Sie schon oder sorgen Sie noch? Danke.